Er wurde bereits zu Lebzeiten Grasny genannt, was so viel wie der Gestrenge oder der Schreckliche bedeutete.
Nach meiner Kenntnis ist das sofort.
Der Kampf in Moskau gerät offenbar immer mehr außer Kontrolle.
Ja, Bukharo.
Und bei mir kann ich begrüßen Alexander Rahr. Er war 18 Jahre lang bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Autor mehrerer Bücher.
Von der Geschichte bis zur Gegenwart. Er verknüpft die Zeiten, er ist der Zeitzeuge Alexander Rahr.
Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Zeitzeuge, dem Osteuropa-Podcast mit Alexander Rahr. Ich begrüße auch Sie recht herzlich, Herr Rahr. Über welches Thema sprechen wir heute?
Ich möchte über ein jüngstes historisches Ereignis sprechen heute, über die Amnestierung oder Befreiung des Oligarchen Michail Chodorkowski vor genau 10 Jahren aus einem Straflager in Russland. Daran möchte ich erinnern, die Zusammenhänge noch einmal deutlich machen und vielleicht auch einen Blick in die Zukunft werfen, ob ein solcher Gefangenenaustausch oder eine solche Amnestierung heute nicht vielleicht auch aktuell wäre.
Wieder mal ein spannendes Thema, Herr Rahr. Zum Verständnis, wer genau ist Michail Chodorkowski?
Michail Chodorkowski gehörte zu den Jungunternehmern in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion, die sehr schnell wirtschaftliche Karriere gemacht haben. Er hat über seine Kontakte in den Ministerien, über die er verfügte, sehr schnell die notwendigen Schalthebel sich aufbauen können, um sein Business zu festigen und auszuweiten. Er besaß in wenigen Jahren eine Bank. Er kontrollierte nach wenigen Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion praktisch als Chef einer privaten Ölfirma 30% der russischen Ölreserven, wurde deshalb einer der führenden Oligarchen genannt in Russland. Er war eigentlich ein Vorzeige-Oligarch gewesen, auch in der Jelzin-Zeit, aber auch noch unter Putin gewesen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben im Jahre 2000 oder 2002 sogar eine gemeinsame Konferenz mit der russischen Präsidialadministration durchgeführt in Prag, als es um Kontakte zwischen NATO und Russland ging. Und wer tauchte in der russischen Delegation auf? Michail Chodorkowski, weil Putin damals hoffte und ihm sozusagen den Auftrag gab, Flüssiggas nach Amerika zu verkaufen. Aber Putin und Chodorkowski gerieten dann immer mehr in Streitigkeiten. Putin wollte die Ölindustrie sowie die Gasindustrie praktisch verstaatlichen und sie zu den Instrumenten des Aufbaus eines Öl- und Gasimperiums, eines Energieimperiums Russland machen. Chodorkowski wehrte sich dagegen, wollte nicht kooperieren, geriet dann in einen sehr ernsthaften Konflikt, praktisch in einen Wirtschaftskrieg mit Putin, wurde verhaftet aufgrund von Steuerhinterziehungsvorwürfen, die aber auch gerecht waren. Allerdings muss man sagen, dass alle Oligarchen damals Dreck am Stecken hatten und die notwendigen Steuern nicht bezahlten. Das war so eine Art Deal in den 90er Jahren mit Jelzin noch gewesen. Aber Putin ließ sich davon nicht abbringen. Er musste seine Politik durchführen. Er wollte die Privatisierung des Energiesektors haben. Und Chodorkowski, der sich ihm in den Weg stellte, wurde verurteilt, eingesperrt und eben, darüber reden wir jetzt, nach 10 Jahren Gefängnis freigelassen nach Deutschland.
Das hört sich wirklich spektakulär an. Wie genau kam es zu dieser Freilassung am 20. Dezember 2013?
Wichtig in Erinnerung zu rufen wäre Folgendes. Am 12. Dezember ist in Russland der Tag der Verfassung. Er wird zwar nicht groß gefeiert, aber die Verfassung wurde damals im Dezember 1993 von der Mehrheit der russischen Bürger angenommen. Das ist eine Präsidialverfassung. Darüber haben wir in unserem letzten Podcast ausführlich gesprochen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Tag, wo etwas Positives passieren muss. Und damals, als man den 20. Jahrestag dieser Verfassung beging, hat Putin eine Amnestie erlassen für hunderte von Straftätern in Russland, darunter Kleinkriminelle, aber auch, sage ich mal, solche prominenten Straftäter oder Gefangene, im Westen würde man sagen politische Gefangene, in Russland nicht, wie Michail Khodorkovsky oder diese Sängerin von Pussy Riot. Sie kamen alle nach der Amnestierung, die dann offiziell am 19.12.2013 verkündet wurden, per Dekret der Staatsduma, kamen sie alle am nächsten Tag frei. Und Khodorkovsky durfte am 20.12. nach Deutschland ausreisen. Davor gab es natürlich große Bemühungen, Khodorkovsky eben aus Russland rauszukriegen oder eine Amnestierung oder eine Verbesserung seines Schicksals zu erwirken. Viele Politiker haben das versucht, und zwar in Einzelgesprächen mit Putin, mit Aufrufen an den russischen Staatschef, dies doch zu machen. Aber Putin blieb hart und sagt, Khodorkovsky sitzt mit Recht im Gefängnis. Er ist nicht nur ein Krimineller, was Wirtschaftsangelegenheiten angeht. Er hat sogar Mord in Auftrag gegeben. Und die Gefahr war tatsächlich, dass so um 2013 herum plötzlich ein neues Verfahren gegen Khodorkovsky angestrengt werden sollte in Russland. Es wurde angekündigt, er sollte wegen Mord angeklagt werden. Und wenn er dann verurteilt worden wäre, wäre er heute im Gefängnis oder im Arbeitslager. Er wäre aus Russland nicht rausgekommen. Er hätte dasselbe Schicksal geteilt wie heute Nawalny. Aber dem war nicht so. Und hier muss man eine Person nennen, die in der Befreiung oder in der Amnestierung von Khodorkovsky eine wesentliche Rolle gespielt hat, die Hauptrolle sogar. Unser Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher wurde im Oktober 2011 gefragt von Frau Alexandra Hildebrand, der Frau eines ehemaligen DDR-Dissidenten und Chefin eines wichtigen politischen Museums in Berlin, das so die DDR-Vergangenheit beleuchtet. Sie und die Anwälte Khodorkovskys baten Genscher, sich um eine Befreiung Khodorkovskys stark zu machen. Genscher rief meine Wenigkeit danach an. Er war damals eng mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik verknüpft. Ich arbeitete damals als Leiter der Russland- und Eurasienabteilung in der DGAP. Wir setzten uns an mehreren Abenden zusammen und tüftelten eine Strategie aus, wie man vielleicht versuchen könnte, Putin, der damals nicht mehr Präsident war, Medvedev war damals Präsident, aber wir wussten, dass Putin zurückkommt, ihn dann, wenn er Präsident werden würde, davon zu überzeugen. Das war natürlich Genschers Angelegenheit, seine Autorität war hier sehr wichtig. Putin davon zu überzeugen, aus humanitären Gründen Khodorkovsky freizulassen. Und was das Wesentliche und das Wichtige ist, und das wissen heute nicht so viele, das war ein wirklicher Kraftakt. Hans-Dietrich Genscher hat anders gehandelt als die ganzen sogenannten Anwälte und Politiker davor, die Putin einfach unter Druck gesetzt haben, gesagt haben, du musst den Mann freilassen, weil das ein Demokrat ist, weil das ein Regimegegner ist. Du musst ihn freilassen. Und Putin sagte nein. Genscher versuchte es auf die andere Tour, auf die aus seiner Sicht verlässlichere, ehrlichere Tour. Er sagte in den Gesprächen, die er mit Putin praktisch im Geheimen geführt hat, er stellt sich hier nicht schützend vor Khodorkovsky. Khodorkovsky mag auch ein Wirtschaftsverbrecher, ein Krimineller sein. Das ist nicht Angelegenheit von Genscher, dieses zu bewerten oder zu entscheiden. Aber er bitte den russischen Präsidenten um Milde, um Amnestie für Khodorkovsky. Und Genscher bekam auch immer wieder positive Signale aus dem Kreml. Putin sagte eben, warten Sie, bis ich Präsident bin, gehen Sie nicht zu Medvedev, wir werden die Angelegenheit dann besprechen. Und so wurde aus diesem Gespräch, aus diesen Verhandlungen dann ein Verhandlungsmarathon, den Genscher trotz seines hohen Alters hervorragend in fantastischer Manier absolvierte, mit Reisen nach Russland und Gesprächen hier mit Verantwortlichen vor Ort. Und am Ende hatte Genscher gesiegt. Mit seiner, muss man heute sagen, Geheimdiplomatie, die deutsche Geheimdiplomatie, hat einen guten Ruf und sie hat auch funktioniert. Genscher arbeitete ständig Hand in Hand mit dem Bundeskanzleramt. Frau Merkel damals wusste über jeden Schritt, den Genscher tat, Bescheid, ermutigte ihn auch alles zu tun, um Hodorkovsky rauszukriegen, weil das auch im Sinne Deutschlands war, dass der berühmteste Regimekritiker aus Russland nach Deutschland kommen würde. Und Genscher hat in Verhandlungen natürlich auch Putin gegenüber signalisiert, dass die deutsche Regierung darauf auch nachher positiv reagieren würde. Zum Beispiel, dass vielleicht der eine oder andere Vertreter Deutschlands, der deutschen Politik, zu den im Anfang 2014 abgehaltenen Olympischen Spielen, Winterspielen, nach Sotschi reisen würde. Das hat leider nicht funktioniert. Ich glaube, dass das ein Vertrauensbruch seitens der deutschen Bundesregierung gewesen ist, da nicht auf diese Wünsche von Putin einzugehen. Aber das ist jetzt Geschichte. Wir reden über Geschichte, wir reden, wie es war. Ich glaube, dass Genscher hier wirklich eine Heldentat vollbracht hat, indem er kühl, berechnend, zuvorkommend, wenn es sein muss, sehr diplomatisch agiert hat und auch Michail Hodorkovsky letztendlich davon überzeugen musste, dass er dieses Amnestieschreiben an Putin richtet, faktisch um Vergebung bittet. Das war auch der Wunsch oder die Bedingung von Wladimir Putin gewesen, dass Hodorkovsky dies tut. Hodorkovsky wollte das lange nicht, aber letztendlich hat er dann den Brief an Putin unterschrieben, den die Anwälte Genscher und meine Wenigkeit in Berlin verfasst haben. Und in diesem Brief steht schwarz auf weiß, dass Hodorkovsky darauf verzichtet, sich politisch weiter zu betätigen, dass er keine Anstalten unternehmen wird, sein Yukos Imperium, also die Ölfirma, die ihm abgenommen worden ist, zurückzubekommen, dass er darauf einen Verzicht macht und dass er nach Deutschland, also ins Exil, ausreist, aus humanitären Gründen, weil seine Mutter damals schwer krank in einer deutschen Klinik zur Behandlung war und Putin auch aus diesem Grund, aus humanitären Grund gesagt hat, Michail Hodorkovsky dürfe ausreisen.
Welche Rolle war Ihre als Zeitzeuge, um Dietrich Genscher bei diesem schwierigen Unterfangen zu unterstützen?
Ja, Zeitzeuge ist eben der richtige Begriff. Ich möchte auch in meinen Podcasts immer daran erinnern und mit vielen Menschen eben meine Erfahrung und das teilen, was ich unmittelbar erlebt habe in einer sehr spannenden Zeit. Ja, die Zeit der großen Umbrüche nach dem Zerfall der Sowjetunion, dem Versuch der Annäherung zwischen Russland und dem Westen, was jetzt leider bedauerlicherweise historisch gescheitert ist aufgrund des Krieges in der Ukraine. Aber die Zeit davor möchte ich nicht missen. Und meine Rolle war es natürlich als Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Genscher zu beraten, ihm immer wieder versuchen zu erzählen, wie Russland tickt, welche Personen er dort neben Putin vielleicht ansprechen sollte, müsste, kontaktieren könnte, um seinem Ziel, Hodorkovsky frei zu bekommen, auch Taten folgen zu lassen, auch zu erreichen. Und ich habe ihn ständig beraten. Genscher rief mich auch jeden Tag an, fast jeden Tag. Und meine Frau wurde schon ganz nervös und fragte, warum ruft dich so ein wichtiger Mann jeden Tag um 9 Uhr an, wenn wir unsere Kinder in die Schule fahren? Ich musste meiner Frau sagen, ich habe Sprechverbot. Ich habe Genscher damals versprochen, dass ich noch nicht mal zu meiner Ehefrau mich über diesen Auftrag, den er mir ja auch erteilt hat, auch über diese Aktion überhaupt berichten oder Informationen mit ihr darüber teilen würde. Und ich habe auch Wort gehalten. Und letztendlich war auch sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit, die Medien über diese Aktion von Genscher, über diese Geheimdiplomatie, deshalb heißt das auch Geheimdiplomatie, nichts erfahren haben, sogar als Genscher und ich den Chodorkowski in Empfang nahmen in Schönefeld auf einem abgelegenen Teil des Flughafens. Er kam ja mit einer Privatmaschine, die ein deutscher Unternehmer, ein Freund Genschers, nach St. Petersburg geschickt hat, um Chodorkowski herzukriegen. Auch da in dem Moment wusste niemand in Deutschland Bescheid, vielleicht außer Frau Merkel, dass Chodorkowski in Deutschland gelandet war. Und so haben wir das auch gehandhabt. Nachher sind wir alle ins Hotel gefahren, ins Adlon. Chodorkowski hat Weißwurst bestellt, oder ich weiß nicht, wollte Würste essen und einen Wodka trinken. Und dann fing natürlich die ganze PR-Aktion an. Dann kamen Telefonanrufe, dann haben die Presse, die Weltpresse mitbekommen, dass dieser Mann frei war, dass er sich im Adlon befand. Journalisten tummelten sich unten in der Lobby. Und Genscher gab dann ein Interview nach dem anderen. Die Sache war dann öffentlich und man konnte den Erfolg dieser diplomatischen Aktion wirklich feiern.
Warum glauben Sie, Herr Rahr, dass gerade Deutschland hier das Vermittlungsland war?
Ich habe Genscher damals auch gesagt, dass wenn nicht Deutschland hier als Vermittler eine Rolle spielen kann, dann kein anderes Land, in Europa jedenfalls. Deutschland zählte damals, wir reden, wie gesagt, über Historisches. Wir reden über das Jahr 2013, 2014. Deutschland gehörte zu den, muss man sagen, Advokaten Russlands im Westen. Putin setzte vollkommen auf die deutsche Karte, noch unter Schröder, aber auch unter Merkel. Er dachte gerade mit den Deutschen, einem Land, das er immer als Mittelmacht betrachtete in Europa, also einem Land, das sich auch Russland zuwenden könnte und nicht nur hundertprozentig proamerikanisch war, dass er sich mit Deutschland über viele Dinge wie den Beitritt Russlands zum Beispiel zu G8 oder einer Partnerschaft mit der NATO oder mit der Europäischen Union einigen konnte. Und die Deutschen haben diese Rolle gerne auf sich genommen und sie auch gerne gespielt. Und Genschers Geheimdiplomatie gehörte dazu. Jedenfalls kann ich heute versichern, nach meinen Gesprächen mit Genscher, hat Genscher die Situation mit der besonderen Rolle Deutschlands in Bezug auf Russland sehr gut wahrgenommen, sehr gut verstanden, sehr gut antizipiert und auch an sie geglaubt.
Gab es eigentlich bei diesem Deal bestimmte Bedingungen für Chodorkowski, dass er sich beispielsweise nicht mehr politisch betätigen darf?
Ja, diesen Brief habe ich erwähnt, den er unterzeichnen musste, den er an Putin nachher schrieb, adressierte, unterschrieb. Und in diesem Brief hat er sich bekennen müssen, keine politischen Aktivitäten mehr zu starten. Ich muss sagen, dass Chodorkowski dieses seines Versprechen dann gebrochen hat. Er ist kurz danach auf den Maidan gefahren. In der Ukraine gab es ja diese Demonstration, eine Art Revolution gegen Janukowitsch, den prorussischen Präsidenten, und Chodorkowski hat sich da sehr exponiert, was nicht sehr auf Freude von Hans-Dietrich Genscher gestoßen ist, um das milde auszudrücken.
Jetzt sind ja schon 10 Jahre vergangen, seit der Befreiung. Was sagt uns denn das Beispiel der Befreiung Chodorkowskis für die Gegenwart? Gibt es Rückschlüsse auf die aktuelle russische Führung?
Also ich möchte gerne weiterhin der Geschichte bleiben. Ich muss sagen, das, was die russische Führung heute macht und denkt, ist etwas ganz anderes aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, als das, was die russische Führung vor 10 Jahren gemacht, gesagt und vielleicht für sich erhofft hatte. Ich finde, dass ein Austausch oder eine Befreiung, ich sage was gleich zum Austausch, aber eine Befreiung von solchen Dissidenten, von solchen Regimekritikern wie Michail Chodorkowski natürlich gut für den Westen ist. Man kann sich damit schmücken und immer wieder sagen, wir haben das richtige System. Wir retten diese Menschen, die dort geknechtet, verfolgt werden, politisch verfolgt werden, vor Gefängnis und vor Bestrafung. Und sie können bei uns in unseren Gesellschaften agieren und walten, wie sie wollen. Es gab, und da war ich auch Zeitzeuge, deshalb ist das nicht schlecht, dass man sich daran erinnert. Und da habe ich auch vielleicht den einen oder anderen Tipp an Genscher geben können. Ich war Zeitzeuge der sogenannten politischen Austausches des sowjetischen Dissidenten Bukowski, damals der auch zehn Jahre lang in sowjetischen Gefängnissen saß, gegen den chilenischen Kommunisten Carvalhal, der in Gefängnissen in Chile saß. Sie wurden ausgetauscht. Carvalhal flog nach Moskau. Bukowski kam nach Deutschland, setzte sich nachher in England dann ab und begann dort seine wissenschaftliche Karriere, aber machte auch Politik. Aber das war damals 1975 ein großer Renner gewesen, dieser Austausch. Ich kann mich erinnern an Solzhenitsyn, der 1974 aus der Sowjetunion praktisch herausgeworfen wurde, der auch auf Bitten des Westens ausreisen durfte und mit Gummistiefeln und einer kleinen Tasche in der Hand plötzlich auf dem Frankfurter Flughafen erschien, völlig unvorbereitet und nicht willens gewesen, die Sowjetunion oder Russland damals zu verlassen. Aber auch das war damals ein sehr wichtiger humanitärer Akt gewesen, den der Westen gegenüber Brezhnev, gegenüber der Sowjetunion erreicht hatte. Und ich kann mich auch, das habe ich selbst mit eigenen Augen nicht gesehen, aber verfolgt. Es gab noch andere Amnestierungen oder Ausweisungen von Nathan Sharansky, der nachher ein wichtiger politischer Aktivist oder ein Politiker in Israel wurde. Auch andere Dissidenten, die ich hier alle nicht nennen will, sind auf eine solche Art und Weise rausgekommen. Ich finde es wichtig, daran zu erinnern. Ich sage auch warum. Weil es ist kein vorgeschobener humanitärer Grund. Und die Sowjetunion hat auch etwas dafür bekommen. Ja, auch eine Art Anerkennung im Westen und vielleicht auch gewisse wirtschaftliche Deals in Sachen von Annäherung, den Konflikt, den Kalten Krieg damals nicht weiter eskalieren zu lassen. Und ich komme auf den heutigen Tag deshalb zurück und deshalb wollte ich auch den Podcast über Hodorkovsky machen. Leider hat Putin jetzt am 12. Dezember 2023, wäre der 30. Jahrestag der russischen Verfassung gewesen, niemanden amnestiert. Was mich verwundert. Vielleicht ist dieser Tag auch nicht mal so entscheidend in Russland oder Putin sieht, dass er mit der Amnestierung von Hodorkovsky und Putin und Pussy Riot damals eigentlich für sich nichts erreichen konnte. Niemand ist nach Sochi gefahren zu den Olympischen Spielen und im Grunde genommen blieb das dann ein Imageschaden für Russland. Hätte man vermeiden müssen, denke ich, in der Zeit. Aber so ist es gekommen, wie es gekommen ist. Aber heute müssen wir uns wieder diesen Fragen des politischen Austauschs von politischen Gefangenen oder eben von Kriminellen befassen. Ich rede natürlich von zwei Dissidenten, neun Dissidenten, die in russischen Gefängnis oder Lagern sitzen. Und das ist zum einen Alexei Nawalny, der todkrank zu sein scheint. Aus humanitären Gründen müsste man ihn natürlich schnellstens in eine der westlichen Kliniken bringen lassen, um ihn hier wieder gesund zu pflegen. Und zweitens natürlich auch diejenigen, sagen wir, politischen Aktivisten, die aufgrund ihrer Gegnerschaft zum jetzigen Krieg Höchststrafen bekommen haben und in russischen Gefängnissen sitzen. Auch da kann man aus humanitären Gründen vielleicht das eine oder andere erreichen. Es wird aber jetzt weniger um Amnestie gehen seitens Putins, sondern um einen Austausch. Und wir wissen, dass ein ganz besonderer Mann in deutschen Gefängnissen sitzt. Das ist der Mörder des tschetschenischen Kämpfers und Rebellen oder Terroristen, wie die Russen ihn nennen, der im Tiergarten vor 3 oder 4 Jahren von einem russischen Staatsbürger von einem Killer erschossen worden ist. Dieser Killer ist sofort an Ort und Stelle verhaftet worden. Man weiß immer noch nicht, ob er sich wirklich Krastiker oder Sokolov nennt. Jedenfalls wollen ihn die Russen frei kriegen. Und hier könnte man über, theoretisch jedenfalls, über eine Art Austausch auf einer solchen Basis, wie es damals mit Solzhenitsyn, Bukowski, Scharansky und Rokowski passierte, vielleicht nachdenken. Was aber nicht passiert und warum das nicht passiert, das wundert mich.
Es gibt ja selbst in jüngster Vergangenheit am Beispiel von Viktor But, dem Waffenhändler, der auch das Vorbild war für einen Hollywood-Film, immer noch Austausche zwischen Russland und westlichen Nationen. Gibt es heute Personen, die das Format haben, wie damals Dietrich Genscher, um wieder solche Befreiungen hinzubekommen?
Ja, But und einige andere, But war ja ein Waffenhändler, aber auch einige Spione sind ausgetauscht worden. Jetzt geht es um einen Amerikaner, einen Journalisten, der von den Russen verdächtigt wird, spioniert zu haben, von Wall Street Journal, der, ich denke, jetzt in den nächsten Tagen, Wochen ausgetauscht wird. Es ist aber Sache der Amerikaner. Und da geht es hart auf hart, so tit for tat. Wir wollen unseren Journalisten oder den ihr Spion nennt, wieder haben. Und dafür lassen wir Amerikaner auch entsprechend eine solche Person aus dem amerikanischen Gefängnis nach Russland ausreisen. Das wird so funktionieren. Das ist aber nicht diese Art von humanitärer Diplomatie, die ja so spektakulär ja von der deutschen Geheimdiplomatie auch betrieben worden ist im Sinne von Hans-Dietrich Genscher. Und ich fürchte, Ihnen einfach sagen zu müssen, dass wir heute nicht über eine solche Persönlichkeit verfügen, mit Ausnahme vielleicht von Angela Merkel. Eine Person, ich kenne keine andere, die imstande wäre, das zu wiederholen, was Genscher in seiner subtilen, diplomatischen, vorsichtigen und weltmännischer Art erreicht hat. Damals vor 10 Jahren mit der Amnestierung von Hodorkowski.
Vielen Dank für diese heutigen Einblicke, Herr Rahr. Ich bin sicher, die Zuhörer werden vieles daraus ziehen können. Können Sie uns schon einen Hinweis geben, wie es in der nächsten Folge des Zeitzeuge-Podcast weitergeht?
Ja, wir tauchen weiter in die Geschichte ein. Das ist etwas, was ich gerne auch in den nächsten Podcasts machen möchte. Weniger auf die aktuelle Politik eingehend als auf die Vergangenheit, um daraus zu lernen. Und wir werden erinnern an den 100. Todestag von Wladimir Lenin. Warum ist nach Lenins Tod Stalin an die Macht gekommen? Hätte es unter zum Beispiel einem anderen Nachfolger Trotzki eine andere Entwicklung in der Sowjetunion gegeben? Viele hochinteressante historische Fragen, die wir zusammen klären werden.
Die nächste Podcast-Folge wird also am 21. Januar erscheinen, dem 100. Jahrestag des Todes von Lenin. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Rahr, und auch den Zuhörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Ich freue mich auf viele weitere Episoden des Zeitzeuge-Podcast. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, dieser Podcast gefällt, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung abzugeben. Bis zur nächsten Ausgabe des Zeitzeuge-Podcast. Wir freuen uns auf Sie.